ARD.
Rückzieher vom Verbrenner aus. Warum die EU das jetzt macht.
Wirtschaftskrise, was das für Werkstätten für Menschen mit Behinderung bedeutet.
Und teurer Genuss, warum Schoko-Weihnachtsmänner so teuer sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 17. Dezember und wir sind Moritz Zacho und Uli Spinnrath.
Guten Morgen und Grüße an alle, die im Auto sitzen, egal ob ihr uns in der ARD Audiothek hört oder wo ihr sonst Podcasts hört und egal ob ihr einen Verbrenner oder ein Elektroauto fahrt, etwa 2/3 aller deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fahren nämlich mit dem Auto zur Arbeit und deswegen ist es für viele auch so relevant, was die EU-Kommission gestern Nachmittag zur Kehrtwende beim Verbrenner aus verkündet hat.
Eigentlich war es ja so geplant, dass die Autohersteller ab 2035 keinen einzigen Neuwagen mehr verkaufen dürfen, der CO2 ausstößt, also mit anderen Worten, nur noch Elektroautos sollten erlaubt sein. Jetzt ist es aber so, dass die EU-Kommission das abschwächen will. Auch nach 2035 sollen die Autohersteller weiter Verbrenner- und Hybridfahrzeuge bauen können. Also auch Autos, wo ein Verbrenner und ein Elektromotor zusammen im Auto arbeiten.
Für uns als Kunden bedeutet das, wir haben auch nach 2035 noch die Möglichkeit, ein niegelnagelneues Auto zu kaufen, das eben auch einen Verbrennermotor hat. Und für die Autohersteller ist das jetzt aber kein komplettes Aus vom Verbrenner aus. Die müssen auch weiterhin verstärkt E-Autos verkaufen, damit der CO2-Ausstoß ihrer verkauften Autos insgesamt um 90% im Vergleich zum Jahr 2021 sinkt. Aber das ist eben das Neue. Jetzt sind es nur 90%. Vorher sollten es eigentlich 100% sinken sein. So gesehen ist die Zukunft des Autos jetzt aber weiterhin elektrisch, aber der Weg dahin, der ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so streng.
Du hast ja gerade gesagt, wahrscheinlich nicht mehr ganz so streng. Das liegt ganz einfach daran, dass die EU-Kommission jetzt erstmal nur den Vorschlag gemacht hat. Jetzt müssen sich noch das EU-Parlament und die EU-Staaten damit beschäftigen. Die könnten theoretisch den Vorschlag der Kommission noch verändern oder sogar blockieren.
Knapp 2/3 der Menschen in Deutschland finden es auf jeden Fall gut, dass das Verbrenner aus abgeschwächt werden soll. Das zeigt das ZDF Politbarometer und das hören wir auch in diesen Aussagen aus Leverkusen hier.
Einen kleinen Fiesta kann ich mir leisten, ein E-Auto kann ich mir nicht leisten. Also es geht auch um die Penunze. Ne?
Ich komme aus Hilden. Fahren Sie mal nach Hilden irgendwo an der Ladesäule, suchen Sie da mal eine. Und wenn Sie da hinkommen, stehen da zwei Autos.
Vielleicht bin ich zu alt dafür, ich weiß es nicht, ist nicht meins.
So, die Industrie, die findet das auch gut, dass den Verbrennern doch noch länger eine Chance gegeben werden soll. André Konzelmann zum Beispiel, der ist von der Firma Konzelmann aus der Nähe von Heilbronn. Und die bauen Autoteile für Verbrenner und E-Autos.
Die Zeit, die uns jetzt diese Entscheidung schafft, hilft uns, unsere Entwicklungen zur Batterie und zum gesamten Antriebsstrang weiterzuführen und in Serie zu bringen und unseren Standort zu sichern.
Die großen Autohersteller Mercedes und VW finden das auch gut. Die sprechen von mehr Flexibilität für sie als Hersteller und davon, dass der Kommissionsvorschlag wirtschaftlich vernünftig sei.
Ist ja aber auch irgendwie klar, ne, dass die Autobranche das super findet, dass das Verbrenner aus abgeschwächt werden soll.
Ja.
Denn ehrlicherweise hat sie für den Vorschlag der EU-Kommission auch massiv lobbyiert, immer mit dem Argument, dass Arbeitsplätze gesichert werden müssten. Und Bundeskanzler Merz hat Kommissionspräsidentin von der Leyen im November sogar noch einen Brief geschrieben, in dem er darum gebeten hat, das Verbrenner aus abzuschwächen.
Und das alles hat offensichtlich was gebracht, auch der Lobbyismus. Mhm. Das finden aber natürlich nicht alle super. Umweltverbände zum Beispiel, die sprechen von einem Rückschritt beim Klimaschutz, weil ja jetzt doch mehr CO2 ausgestoßen werden darf als geplant. Und dann gibt es auch noch Kritiker, die sagen, technologisch hängen die europäischen und vor allem die deutschen Autobauer beim Elektroauto ja jetzt schon hinter den Chinesen. Also wenn wir jetzt nicht mitziehen, dann verlieren wir weiter den Anschluss.
Und deshalb gibt es auch Experten, die sagen, ja, das Aus vom Verbrenner aus, das kann zwar kurzfristig Arbeitsplätze retten, aber langfristig fallen die dann doch weg, wenn wir technologisch abgehängt werden.
So, diese Krise der Automobilbranche, die ja hinter dieser politischen Entscheidung steckt, die hat auch Auswirkungen auf viele Menschen, die gar nicht direkt in dieser Branche arbeiten. Das gucken wir uns jetzt mal an einem Beispiel an, nämlich an Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Viele dieser Werkstätten, die produzieren Teile für die Autoindustrie, das sind also Zuliefererbetriebe. Und wenn es der Branche schlecht geht, dann ist auch die Auftragslage für die behinderten Werkstätten schlecht.
Der Trend zur Dekarbonisierung ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil eben eben die Automobilindustrie wirklich für unsere Werkstätten ein ganz wichtiges Momentum ist. Also das uns bricht die DNA weg und wir müssen uns jetzt eben umstellen, neue Aufträge akquirieren.
Das war Peter Pfann. Er ist der Vorsitzende von einem Verein in Bayern, der Werkstätten untereinander zusammenbringt und organisiert. 300.000 Menschen mit Behinderung arbeiten in Deutschland in eben solchen Werkstätten. Die meisten von ihnen haben geistige Einschränkungen. Es gibt oft die Diskussion auch, dass sie viel zu schlecht bezahlt werden. Die kriegen so 220 bis 230 Euro pro Monat für ihre Arbeit. Wenn es dann aber auch noch gar keine Arbeit gibt, dann wird es natürlich wirklich zum Problem.
Ja, viele Firmen vergeben im Moment weniger Aufträge oder verlegen die Produktion ins Ausland. Aber es ist eben so, dass der Lohn der Mitarbeiter in solchen Werkstätten von den Einnahmen der Aufträge abhängt. Das sagt Albert Wittmann. Er ist der Leiter einer Werkstatt für behinderte Menschen in Freising in Bayern.
Wenn wir keine Aufträge haben, verdienen wir kein Geld und die Löhne der Menschen mit Behinderung dürfen nur aus diesem Verdienst bezahlt werden.
Ja, die Werkstätten, die kriegen zwar auch öffentliche Gelder, aber die dürfen eben nach der Sozialgesetzgebung nur für die Bezahlung der Betreuer oder für die Instandhaltung der Gebäude genutzt werden.
Jetzt kann man natürlich sagen, naja, so dramatisch ist das alles nicht, weil die Menschen mit Behinderung ja sowieso nicht von diesem geringen Gehalt leben können. Sie bekommen ja zusätzlich auch noch Sozialleistungen vom Staat. Aber es geht in dieser ganzen Sache eben nicht nur ums Geld. Viele der Arbeiter verlieren einen Großteil ihrer sozialen Kontakte, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Kann man ja nachvollziehen, kennt man ja selber. Mhm. Und das sagt zum Beispiel auch Thomas, der in einer Werkstatt arbeitet.
Die meisten Leute kommen ja sonst nicht raus. Ich mache noch meine Hobbys. Ich gehe zum Eishockey, aber das kann halt nicht jeder von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ne? Für die sind die sozialen Kontakte die Werkstatt.
Tja, Arbeit bedeutet für diese Menschen mit Behinderung häufig eben Teilhabe an der Gesellschaft in größerem Maße als für Menschen ohne Behinderung. Pucki, das ist ja einer der bekanntesten Hersteller von Kinderfahrrädern. Diese Firma lässt ihre Rädchen zum Teil auch von Werkstätten von Menschen mit Behinderung produzieren. Mein Cousin zum Beispiel hat auch eine Behinderung, der macht das auch. So, und wenn diese Menschen dann durch den Park gehen und so ein Fahrrad sehen, mit einem Kind drauf, dann wissen die natürlich, daran habe ich mitgearbeitet und dann ist da sicherlich auch ein gewisser Stolz vorhanden.
Ja, bei einem Lohn von etwas über 200 Euro kann man ja wohl auch sagen, die Menschen machen das definitiv nicht nur fürs Geld.
Nee.
Unsere Kurznachrichten.
Viele Apotheken bleiben heute dunkel oder schalten eine Notbeleuchtung an. Unter dem Motto Versorgungs-Blackout wollen sie so mehr Geld fordern. Die Vergütung der Apotheken sei seit 13 Jahren nicht mehr erhöht worden. Mit dem Licht-aus-Protest soll Kunden jetzt symbolisch gezeigt werden, was passiert, wenn ihre Apotheke nicht mehr da wäre.
Wir haben gestern schon über die Gespräche zwischen den USA, Europa und der Ukraine berichtet. Dabei gab es ja einen europäischen Vorstoß für eine Soldatentruppe, um einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zu überwachen. Bisher bleibt aber unklar, wie sich Deutschland beteiligen könnte. Bundeskanzler Friedrich Merz hat im ZDF die Frage nach einem Einsatz der Bundeswehr offen gelassen. Hoffnungen auf einen schnellen Frieden hat er außerdem gedämpft. Und Merz hat die Chance als 50-50 eingeschätzt, dass die EU die eingefrorenen Milliarden aus Russland nutzen könnte.
Seit 2002 wurden in der gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden Autos produziert und gestern ist da das letzte Fahrzeug vom Band gelaufen. In der gläsernen Manufaktur wurden insgesamt 165.000 Autos gefertigt. Seit 2017 hatte Dresden als erster VW-Standort vollständig auf Elektromobilität umgestellt. Und künftig soll dort in Zusammenarbeit mit der TU Dresden ein Innovationszentrum für künstliche Intelligenz und Mikroelektronik entstehen.
Das Bürgergeld soll in Grundsicherung umbenannt werden. Der Beschluss steht heute auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Dabei geht es aber nicht nur darum, den Namen zu ändern, sondern es sollen auch schärfere Regeln gelten, um es zu beziehen. Damit setzt die Union ein zentrales Wahlversprechen um. Die SPD stimmt damit der Rückabwicklung eines eigenen Projektes zu. Sie hatten das Bürgergeld als Nachfolger von Hartz IV eingeführt.
Und der Fußball-Weltverband FIFA hat auf weltweite Proteste gegen die hohen Ticketpreise für die WM reagiert. Jetzt sollen für jedes Spiel von der Vorrunde bis zum Finale auch Eintrittskarten angeboten werden, die nur $60 kosten. Verteilt werden die Karten dann über die nationalen Verbände. Und der DFB hat schon gesagt, er will seine treuesten Anhänger da ins Boot holen, denen die Karten anbieten. Ursprünglich hätten Tickets zwischen 155 Euro für das Vorrundenspiel gegen Curaçao und bis zu fast 7.500 Euro für das Finale gekostet.
Für 60 Euro fliegen wir auch dahin, wa? Aber
auf jeden
wir
Fall.
Sind wahrscheinlich nicht die treuesten Anhänger, wir kriegen keine Karten. Ganz anderes Thema. Moritz, ich habe eine sehr persönliche Frage an dich.
Okay.
Bist du bereit?
Ja, bitte.
Wahrscheinlich steigt dein Puls. Nein, es geht um was ganz Harmloses. Ich möchte von dir wissen, wie isst du deinen Schoko-Nikolaus, wenn du einen isst? Also, köpfst du ihn oder beißt du direkt ab? Beißt du von unten, von oben ab oder bist du so einer, der den erstmal auf den Tisch haut, zertrümmert, damit er dann so viele kleine Stückchen hast? Wie machst du das?
Wir können uns ja gerade sehen per Webcam, deswegen mache ich es dir vor. Ich lege den so auf den Tisch, so flach. Ne? Warte, ich muss die Kamera umstellen, so flach. Und dann?
So ein Handkantenschlag.
Ja, das macht mir am meisten Spaß. Immer sehr zum Entsetzen meiner Frau, aber so macht es mir am meisten Spaß.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Es gibt viele Varianten, so einen Schoko-Nikolaus zu vernichten. Fakt ist aber, wir vernichten weniger, weil die Dinger teurer geworden sind. Und weil im Moment wahrscheinlich jeder und jede irgendeinen Bezug zu Schoko-Nikolausen hat, da kommt man ja nicht drum rum. Teilt gerne unseren Podcast mal, eure Freunde sollen da auch gerne mal reinhören, damit sie sowas nicht verpassen.
2,69 € kostet so ein kleiner Schoko-Nikolaus momentan im Schnitt. Klingt jetzt nicht so viel, ist aber tatsächlich ein Drittel mehr als letztes Jahr und das führt dazu, dass wir alle weniger davon kaufen. Die Industrie hat deshalb 11% weniger Nikoläuse produziert als letztes Jahr. Ist mir jetzt persönlich im Supermarkt nicht so aufgefallen. Nee. Gefühlt steht da alles voll. Franka Rössel, die stellt selbst Schokolade her in einer Manufaktur in Koblenz in Rheinland-Pfalz und sie sagt, dass sie aktuell sehr viel schon für die Grundzutaten zahlen muss.
Rohstoffe sind auf jeden Fall sehr teuer geworden. Gerade Kakaobohnen, Kakaobutter, alles rund um Kakao. Ich glaube, das bekommt der Endverbraucher im Moment auch mit.
Ja, es ist zwar so, dass der Kakaopreis im Moment sogar niedriger ist als vor einem Jahr, aber vor allem die großen Produzenten, die kaufen natürlich Monate im Voraus ein, haben also teuer dafür bezahlt und die wollen jetzt eben nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben. Grundsätzlich ist es so, dass die Kakaopreise extrem schwanken. Das liegt unter anderem daran, dass 70% des Weltmarktes von Kleinbauern aus Westafrika beliefert werden. So, und wenn dann da mal eine Ernte schlecht ausfällt, hat das natürlich Folgen für den gesamten Markt.
Außerdem wird Kakao als Rohstoff an der Börse gehandelt. Da schauen die Leute natürlich auch drauf, wie sich der Markt entwickeln könnte, beziehungsweise sogar ziemlich wahrscheinlich entwickeln wird. Und was zum Beispiel auch der Klimawandel für mögliche Auswirkungen auf den Kakaoanbau hat. Der ist nämlich sehr wetteranfällig. Ist eine zickige Pflanze, die Kakaopflanze. Also auch diese Börsenspekulationen, die haben Auswirkungen auf die Preise.
Tja, und eine Preissenkung, die ist auch nicht in Sicht, jedenfalls nicht mittelfristig. Das wäre dann zum Beispiel bedeutsam für die Schoko-Osterhasen. Die dürften erstmal nicht günstiger werden. Und das, obwohl die Kakaopreise ja, wie wir schon gesagt haben, im Moment eigentlich wieder unten sind. Die Hersteller, die sagen nämlich, naja, die anderen Kosten sind ja auch gestiegen. Also Personal, Energie, Transport. Experten schätzen, dass sich da frühestens Ende nächsten Jahres was tun könnte.
Na, dann denken wir mal weiter. Dann könnten die Nikoläuse nächstes Jahr in der Vorweihnachtszeit also wieder billiger werden. Vorausgesetzt, ne, der Einzelhandel gibt ja die günstigeren Herstellerpreise dann auch an uns Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Mhm. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil wir uns dann ja auch irgendwie schon alle an den Preis gewöhnt haben, den wir jetzt dieses Jahr zahlen.
Also ich werde jedenfalls wieder meinen Beitrag leisten, die Schoko-Nikolaus-Wirtschaft am Laufen zu halten, so wie dieses Jahr auch. An mir liegt definitiv nicht, dass weniger Nikolaus auf dem Markt sind. Also ich muss zugeben, ich habe dieses Jahr keinen einzigen gekauft, aber irgendwie ist meine Familie damit reich beschenkt worden. Weiß ich nicht, durch die Kita, durch Verwandte. Also irgendwie fliegen die bei uns rum und ich arbeite mich seit Wochen daran ab und das mache ich auch sehr pflichtbewusst.
Das glaube ich dir. Ich finde das auch gut, dass du das so machst. Was magst du denn am liebsten eigentlich? Also muss das so ein reiner Schoko-Nikolaus sein oder dürfen da auch irgendwie Haselnussstückchen oder Kern? Ja,
also ich lege schon ehrlich gesagt bei dieser Schokolade ein bisschen Wert auf Marke. Das macht schon geschmacklich einen Unterschied. Mhm. Und ich bin da eher puristisch. Also ganz klassisch Vollmilch, da kriegst du mich mit.
Okay, ja, bin ich dabei.
Sehr gut.
Bin ich dabei.
Servus, ich bin der Remar. Ich komme von den Philippinen und arbeite als Krankenpfleger. Gefreut mich, euch kennenzulernen.
Das war Remar von den Philippinen. Er ist Krankenpfleger im Klinikum Straubing in Bayern. Und was ihr da gerade gehört habt, das war sein Versuch, bayerisch zu reden. Das lernt er nämlich gerade.
Genau, das Klinikum hat viele Fachkräfte aus dem Ausland angeworben. So, die haben aber Probleme, den Dialekt der Patienten zu verstehen. Kein Wunder, finde ich. Haben ja schon andere, ich auch, als Deutscher, der ich nicht aus Bayern komme. Und deshalb bietet das Klinikum jetzt tatsächlich Bayerisch-Sprachkurse an.
Anastasia ist aus Russland. Sie kann zwar inzwischen schon ganz gut Deutsch, aber eben noch kein Bayerisch.
Jeden Tag habe ich diese Situation. Ich verstehe Patienten gar nichts, wenn sie auf Bayerisch sprechen. Ich stehe dann mit diesen großen Augen und wie bitte? Was haben Sie gesagt? Wie haben Sie gesagt? Was? Ja, das ist andere Sprache. Das ist nicht Deutsch. Ja.
Dieses Lachen mag ich, ja. Ihr Lieblingsausdruck ist übrigens Bastjo und Remar auch ein Lieblingsausdruck.
Spatzel, ja. Das bedeutet Schatze, ja doch. Liebevoll.
In diesem Sinne, Moritz, du Spatzel. Du bist morgen hier mit Julia. Das passt schon. Bis bald.
Du verblüffst mich auf jeden Fall immer wieder mit deinen Sprachentalenten, Uli.
Gut, ne?
Macht's gut, bis morgen. Tschö. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.